Willkommen zum Podcast Kollaps und Jetzt. Wir sind
Dorle,
Jordi
und Max. Und mit diesem Podcast wollen wir ein Fragezeichen hinter den Kollaps setzen. Was ist Kollaps? Wann ist Kollaps? Und vor allem, was machen wir jetzt?
Wir wollen Kollapsakzeptanz und den Weg dorthin bei uns willkommen heißen, weil wir wissen, wie einsam es in diesem Prozess sein kann. Wir wollen anregen, aufklären, informieren und Fragen stellen. An uns und an euch.
Das und jetzt kann neue Wege aufzeigen und bereits bekannte Wege beleuchten. Wir wollen mit euch Themen diskutieren, Fragen stellen, Projekte und Menschen kennenlernen, die das und jetzt füllen können. Wir möchten uns gemeinsam vorbereiten, denn Kollaps darf kein apokalyptischer Kampf gegeneinander, sondern sollte ein solidarisches und liebevolles Miteinander sein.
Willkommen zu dieser Sonderfolge Kollaps News. Für unsere Verhältnisse sind wir eigentlich schon fast live, denn wir vermelden heute zwei Kollaps-Nachrichten, die scheinbar im öffentlichen Diskurs angekommen sind. Und wir würden gerne darüber sprechen, was das mit uns macht, als schon länger kollapsbewusst. Und wir hoffen auch, andere Menschen hier ein bisschen aufzufangen, einzuordnen und neue Menschen willkommen heißen zu können. Und wir gehen direkt rein. Amok-Kollaps droht, Titel T-Online bzw. The Guardian am 27.04.2026. Die Amok, die Atlantische Meridionale Umweltzirkulation, ist wichtig für das globale Klima. Das Strömungssystem, zu dem auch der Golfstrom zählt, funktioniert wie eine gigantische Umweltpumpe. Es transportiert von der Sonne aufgewärmtes Wasser aus den Tropen nach Europa und in die Arktis. Das Wasser kühlt ab, sinkt in die Tiefe und fließt zurück. Eine neue Studie von Forschenden der Universität Bordeaux zeigt, dass sich diese Zirkulation deutlich schneller abschwächen könnte als erwartet. Das dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Zusammenbruch der Strömung führen. Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, die Studie zeige, dass die pessimistischen Modelle leider die realistischen sind, da sie besser mit den Beobachtungsdaten übereinstimmen. Rahmsdorf geht sogar davon aus, dass der Kipppunkt bereits Mitte des Jahrhunderts erreicht sein könnte. Und Mitte des Jahrhunderts bedeutet, wenn man es mal deutlich ausformuliert, 2050, also in 24 Jahren. Die zweite News, die rumging, dreht sich um den Klimabericht 2025. Die Tagesschau schreibt am 29.04.2026, kein Kontinent erwärmt sich schneller wie Europa. Und die Folgen des Klimawandels sind deutlich zu spüren. Wie die Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie betonte, werden Hitzewellen immer häufiger und heftiger. 2025 habe es langanhaltende Hitzewellen vom Mittelmeer bis zum Polarkreis gegeben. Um es kurz zu machen, überall war es die letzten Jahre viel zu heiß, auch in den Meeren. Dass daraus Dürren, Hungersnot, Artensterben folgen, ist uns ja bekannt. Also, zwei sehr, sehr eindeutige Nachrichten, bei denen wir jetzt einfach sagen könnten, ha, haben wir es euch doch gesagt. Ist das die Reaktion, die du hattest, Max, oder was kam bei dir hoch?
Also natürlich kommt immer dieser Gedanke, ja, wir haben es euch doch gesagt, hoch. Das kann ich nicht bestreiten. Allerdings ist mir auch klar, dass das total unproduktiv ist und weder mir noch irgendjemandem sonst was bringt. Ich muss aber auch sagen, dass sich bei mir so eine gewisse Frustration breit macht. Also du hast ja Stefan Rahmsdorf erwähnt, der beim Thema AMOC regelmäßig erwähnt wird. Der forscht ja auch schon seit Jahrzehnten dran. Und ja, der hat im Jahr 2023 einen Großteil der kleinen Doomer-Bubble auf Twitter geblockt. Also unter anderem auch mich, aber auch Leute wie Norbert Prinz und Zeynep. Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, weil die ihn halt mit ihren komischen Doomer-Thesen genervt haben, denen sie halt gesagt haben, dass der Kollaps der AMOC wesentlich wahrscheinlicher ist. Stefan Rahmsdorf hat sich damals auch relativ langsam an die neuen Daten sozusagen angepasst. Also der hat sozusagen lange noch gesagt, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist. Und also der hat natürlich immer schon deutlich gewarnt, aber als dann neue Daten kamen, dass der Zusammenbruch wahrscheinlicher ist, als er vorher gedacht hat, war er halt auch irgendwie so ein bisschen ablehnend. Und irgendwie denke ich mir, naja, das wäre so schön gewesen, wenn Stefan Rahmsdorf Ende 2023 mal zugehört hätte und mit seiner Plattform, also der steht auf großen Bühnen, der wird immer wieder eingeladen, der jettet um die Welt zu Klimakonferenzen, was ja auch irgendwie Also was ich so als Klimawissenschaftler schon so ein bisschen absurd finde. Also dann redet er darüber, dass 1,5 Grad irgendwie für die gekämpft werden müssen, fliegt dann aber zu irgendwelchen Klimakonferenzen, um da halt immer wieder diese gleiche Geschichte zu erzählen, die nicht mehr stimmt. Und bei mir macht sich da so ein bisschen eine Resignation breit oder auch eine Wut, dass ja, Leute wie er sozusagen auf der einen Seite zwar erkennen, wie wichtig dieses Thema ist, andererseits aber dennoch in dieser Verdrängung stecken und sozusagen noch die Menschen, die versuchen, aus dieser Verdrängung rauszukommen, aktiv delegitimiert.
Ja, voll. Ich habe da auch letztens irgendwas zugesehen. Ich weiß leider nicht mehr so ganz wo. Da gibt es auch Forschung zu, tatsächlich, wie KlimaforscherInnen tatsächlich den Kollaps betrachten und wie sie in der Öffentlichkeit kommunizieren. Und da ist halt eine Lücke dazwischen. Und da bin ich nicht so tief drin. Ich weiß nicht, warum es diese Lücke gibt. Ist es einfach, weil sie das System stützen müssen, weil sie daraus finanzielle Vorteile haben? Oder, ne, das können wir wahrscheinlich gar nicht so genau sagen. Oder, aber ja, ich finde das auch, diesen Frust total nachvollziehbar. Und es ist ja auch dann dieser Frust, den wir jetzt eben bei bekannten Personen dann haben oder worauf wir unseren Frust auch projizieren können oder halt auch, finde ich, bei Leuten in unserem Umfeld. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit im privaten Umfeld ist. Ich habe da auch mit eben Menschen zu tun, die total intelligent sind und total immer Nachrichten lesen und sich informieren und dann aber gleichzeitig trotzdem schaffen zu sagen, nö, ich glaube da aber trotzdem dran, dass wir das schon irgendwie schaffen werden. Also das glaube ich da einfach. Also meine Interpretation ist oft, dass da wirklich einfach so eine riesige Angst kippt. Also Angst da reinkommt bei vielleicht auch einem Stefan Rahmstorf, ist ja auch nur ein Mensch, aber eben auch bei Leuten in meinem Umfeld, die halt, wenn wir diesen Schritt gehen müssten von ich sehe die Fakten zu ich akzeptiere die Fakten auch auf einer emotionalen Ebene, dann müsste ich diesen Kollaps akzeptieren. Und das ist dann wieder das komplette Weltbild. Sei es Kinder kriegen, sei es fliege ich jetzt da und dahin, sei es wie plane ich meine Karriere. Da hängt halt alles dran. Und ich habe das Gefühl, dass es meistens diese Angst ist, die dann es schafft, Leute, die informiert sind, die die Fakten kennen, dann trotzdem sagen zu lassen. Und ich glaube auch, dass sie es selber glauben. Nee, aber wir schaffen das schon.
Ja, das glaube ich, da bin ich total bei dir. Ich glaube natürlich auch, dass das gewissermaßen gesellschaftlich gestützt ist. Also das geht jetzt so ein bisschen in diese zweite Nachricht, dass sich Europa schneller erwärmt als alle anderen Kontinente. Wenn ich mit Leuten spreche oder wenn ich mit Leuten in der Vergangenheit gesprochen habe, kam ganz, ganz oft dieses Argument, ja, die Klimakatastrophe, die wird uns zwar schon irgendwie treffen, aber irgendwie den globalen Süden wird es viel schlimmer treffen als uns, was natürlich auch seine Berechtigung hat. Und wir leben ja sozusagen im reichen globalen Nordwesten sozusagen und das wird für uns schon gar nicht so schlimm. Und ich könnte mir da jedes Mal die Haare raufen, weil das so ein, ja, so ein Festklammern an Glaubenssätzen aus der Vergangenheit ist. Also kein Verständnis dafür, dass sich diese Stabilität, die wir jetzt noch erleben, halt relativ schnell auch ändern kann. Und gerade Europa, wie jetzt der Artikel auch wieder sagt, ist halt sehr stark von der schnelleren Erwärmung betroffen. Das bedeutet, dass auch wir uns halt darauf einstellen müssen, dass sich bei uns ganz, ganz schnell Dinge verändern und dass halt diese Sicherheit und Stabilität auch bei uns gar nicht so, ja, gar nicht so sicher ist. Und das sieht man, glaube ich, auch jetzt gerade an dem politischen Wandel, den wir miterleben. Also die AfD profitiert gerade massiv von den Ängsten in der Bevölkerung. Die Demokratie, mit der wir aufgewachsen sind, ey, keine Ahnung, wie es damit in den nächsten Wahlen aussieht. Und es kann sich halt super schnell ändern und Leute, weiß nicht, wollen sich da wahrscheinlich emotional nicht drauf einlassen.
Was macht es denn? Du hast gesagt, es löst bei dir Frust und auch Wut aus. Wir können ja konkret vielleicht auch bei uns mal erzählen, wie gehst du damit dann um in solchen Situationen?
Ich muss ehrlich sagen, in letzter Zeit bin ich auch so ein bisschen im Verdrängungsmodus, beziehungsweise. Ja, ich bin mit meiner Partnerin in einem Landprojekt, pflanze da ganz viele Kartoffeln, kümmere mich darum, dass die Regenwasserinfrastruktur da aufgebaut wird, dass wir im Zweifelsfall jetzt im Sommer vielleicht auch nochmal ein bisschen Wasser aufs Feld kippen können. Ich meine, dieses Jahr wird ein super El Niño erwartet. Die Meeresoberflächentemperaturen im Atlantik sind schon jetzt wieder auf also Rekordhöhe. Und was das bedeutet für Europa, haben wir jetzt vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Also mehr Wasser in den warmen Ozeane, mehr Wasser verdunstet, mehr Wasser in der Atmosphäre, bedeutet in einigen Teilen dann halt sintflutartige Regenfälle. Heißt aber auch, dass es einfach länger dauern kann, bis es regnet. Also irgendwie so Perioden der Dürre, die dann von Starkregen abgelöst werden. Und irgendwie gehe ich halt schon davon aus, dass wir uns dieses Jahr darauf einstellen können. Wie ist es bei dir?
Ja. Ja, es schließt eigentlich ganz gut an, weil du hast auch so über konkrete Handlungsperspektiven geredet, mit dem Anpflanzen und so weiter. Und also mich machen so Nachrichten meistens, also mich machen sie auch irgendwie wütend. Ich habe auch manchmal dieses, ah, ich habe es doch gesagt, Gefühl, aber meistens macht es mich auch voll traurig. Also wenn ich dann gestern zum Beispiel ganz konkret habe ich das so gelesen, habe da nochmal die ganzen Artikel überflogen, die veröffentlicht wurden. Und es ist halt jedes Mal so eine Schwarz auf Weiß Bestätigung von dem, was ich ja schon lange glaube. Und du auch, und mit dem ich mich auch super viel alleine gefühlt habe. Und also ich muss mir dann immer erstmal so ein bisschen Zeit nehmen, trauern, kann auch bedeuten, dass ich weine, um dann wieder Perspektiven, also um mich dann wieder auf so Perspektiven der Handlungsfähigkeit zu besonnen, so wie du es jetzt auch gerade erzählt hast. Also konkret, ich versuche diese unangenehmen Gefühle meistens zuzulassen, aber nicht immer, ne? Ich gehe auch manchmal in die Verdrängung und lenke mich einfach ab. Manchmal brauche ich das auch und ich glaube, das ist auch völlig legitim. Je nachdem, wie stark man sich gerade fühlt, kann man einfach nicht immer unangenehme Gefühle zulassen. Aber wenn ich sie zulassen kann, dann versuche ich da durchzugehen, dann nach dieser gewissen Zeit eben mich nicht da zu sehr reinfallen zu lassen in dieses Hyperobjekt und boah, das ist alles viel zu groß und ich gehe daran jetzt kaputt, sondern irgendwann versuche ich dann mich wieder einzufangen und tief durchzuatmen und mir dann eben wieder vor Augen zu halten, welche Dinge kann ich tatsächlich beeinflussen, falls Leute Tipps brauchen für Dinge, um wieder zurück in die Gegenwart zu kommen. Ich bin da ganz gut geschult, weil ich mich gerne in so großen Gefühlen auch mal verliere. Das hat mir tatsächlich bei der Kollapsakzeptanz auch echt geholfen. Also so, es gibt so viele Übungen. Ich glaube, das heißt dann oft auch Achtsamkeitsübungen und so. Wirklich dieses Durchatmen oder sich auf irgendwas fokussieren, was jetzt gerade in der Gegenwart ist. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Max, aber so, keine Ahnung, 5 Dinge, die ich gerade sehen kann, 4 Dinge, die ich hören kann, 3 Dinge, die ich, was gibt noch, die ich tasten kann und so weiter. Also solche Sachen, das klingt immer so blöd und so dumm therapeutisch irgendwie, aber es hilft halt wirklich, wenn man sich so verliert. Also den Tipp wollte ich gerne noch mitgeben oder zählen, eine bestimmte Zahl oder ja, irgendeine Atemübung als ersten Schritt vielleicht.
Ich lach gerade nicht wegen der Übungen, sondern weil du überlegt hast, welche Gefühle gibt es denn noch?
Ah, nee,
nee,
also welche
das, ja.
Sinneseindrücke gibt es denn noch?
Nee, das,
Genau.
die Übung kenne ich tatsächlich auch. Und ja,
Ja.
das, ich meine, ansonsten sprecht mit Professionellen,
Ja.
auch wenn es, also das ist ja auch eine Kollapsdynamik, an die man dann wieder täglich erinnert wird. Die Einsparungen auch in den Bereichen für Psychotherapie sind jetzt auch gerade wieder ganz aktuell.
Das würde ich auch dazu sagen, ne? Also wir sind ja auch keine Therapeutinnen oder so. Also wenn ihr wirklich in einer Krise seid, sprecht mit euren Liebsten und sprecht mit Therapeutinnen oder Krisenanlaufstellen. Aber genau deswegen machen wir auch unter anderem diesen Podcast, weil wir wissen, dass so eine professionelle Betreuung als kollapsbewusste Person nicht unbedingt immer auf das abzielt, was man eigentlich bräuchte. Und ich glaube, wir können euch nur versichern, dass es immer mehr Menschen gibt, auch vielleicht einen Stefan Rahmstorf, die sich dem Kollaps bewusst werden oder den Prozess dahin beginnen. Geht in den Austausch, traut euch, ehrlich miteinander zu sein, eure Meinung zu ändern, unangenehme Gefühle zuzulassen, schnuppert in eine Gruppe rein, organisiert euch. Das sind zwar diese abgedroschenen Appelle, die wir immer wieder sagen, aber ich bin auch davon überzeugt, ich glaube, das sind wir alle, die diesen Podcast machen, dass gemeinsam, solidarisch, liebevoll in eine Krise zu gehen, nur besser sein kann als verzweifelt, egoistisch und alleine.
Ja, das ist total schön gesagt, Jordi.
Danke.
Ich meine, einige Menschen, die jetzt schon länger in der Kollapsbewegung aktiv sind, also keine Ahnung, zum Beispiel Norbert Prinz, der das Kollapscafé damals mit aufge das Klimakollapscafé damals mit aufgebaut hat, so ein bisschen resigniert, weil sich gefühlt nicht viel bewegt. Allerdings sehe ich auch, dass immer mehr Menschen dazukommen, also dass sich immer mehr Menschen dieses Themas bewusst werden und klar davon fallen oder gehen einige Leute direkt wieder in die Verdrängung. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die sich emotional darauf einlassen. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, sich auszutauschen über das Thema. Es gibt Gruppen, die sich auch mit dem emotionalen Support zum Thema beschäftigen. Nächstes Jahr, nee, wir haben ja schon 2026. Dieses Jahr gibt es auch wieder ein Kollapscamp, wo es viel um die Themen gehen wird. Also es gibt sozusagen auch Anlaufstellen.
Und für Leute, die auch noch nicht in so einem kollapsbewussten Raum waren, das ist wirklich ein Unterschied. Also für mich macht das einen riesen Unterschied, sich in solchen Räumen zu bewegen und auszutauschen, als ständig in diesen, ja, Kampf zu gehen mit Leuten, die noch nicht so weit sind. man muss ja auch ein bisschen auf sich selber gucken, wie man da durchgeht. Und ich bin da schon auch irgendwie ein Freund des Weges des geringsten Widerstandes. Und gleichzeitig ist es natürlich super toll, wenn man auch die Energie aufbringt, mit Leuten, die noch nicht so weit sind, in Kontakt zu treten und da zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen für euch einordnen, einen kleinen Einblick geben. Das ist jetzt eine kurze Folge. Wir haben das alles ganz, ganz spontan gemacht und mal gucken, wie das bei euch ankommt. Und beim nächsten Mal ist dann Dorle auf jeden Fall auch wieder dabei. Dann hören wir uns bald wieder. Ich freue mich schon darauf. Wir freuen uns auf Resonanzen. Unsere E-Mail kennt ihr. Unser Instagram kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Schreibt uns gerne.
Ansonsten findet ihr die natürlich auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts.
Genau. Und ihr seid nicht alleine im Kollaps. Wir machen das zusammen, auf welche Art auch immer.
Ob wir wollen oder nicht.
Genau, die Wahl haben wir sowieso nicht. Die Frage ist, wie machen wir es?
Geplant oder ungeplant. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.